Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Dr. Marlies Klamt, Promotionscoachin, Trainerin für Promovierende und dein Host hier im Podcast, wo ich Tipps und Strategien mit dir teile, die dir dabei helfen, glücklicher zu promovieren.
Heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich im Programm, denn es ist die 200. Episode hier im Podcast Glücklich Promovieren. Und das ist Grund zu feiern und deshalb habe ich auch vor einiger Zeit schon mal eine Umfrage gemacht und das Thema auswählen lassen. Aber erstmal, bevor wir zum Thema kommen, noch ein ganz Mini-Mini-Rückblick, weil es hat sich doch einiges geändert, seit ich den Podcast Ende 2018 die erste Podcast-Episode veröffentlicht habe. Und das war gar nicht allzu lang nach der Veröffentlichung meiner eigenen Dissertation. Und seit ich den Podcast mache, haben sich die Themenschwerpunkte ein bisschen geändert. Das hast du vielleicht bemerkt, wenn du ihn schon länger hörst oder auch schon viele Episoden gehört hast. Meine Erfahrung hat sich natürlich geändert. Die ist deutlich größer als zu Beginn. Meine Art aufzunehmen auch, oh, wenn ich mir jetzt Episoden von ganz am Anfang anhöre, das tue ich mir selten an. Da klinge ich nach meinem Empfinden inzwischen sehr, sehr steif. Ich habe wirklich, als ich angefangen habe, immer ein ganzes Skript ausformuliert und das vorgelesen. Und heute nehme ich ja sogar ab und zu ganz ungeschnittene Impulsfolgen auf. Ich habe inzwischen einen anderen Aufnahmerhythmus. Der Podcast kam am Anfang wöchentlich raus, jetzt sind es alle 2 Wochen. Dazwischen hat er auch mal, ich glaube, es waren 2 Jahre komplett pausiert, weil ich keine Zeit hatte. Und ich habe auch einen anderen Arbeitsprozess. Ich habe inzwischen seit knapp 2 Jahren eine Cutterin. Das heißt, ich schneide den Podcast nicht mehr selbst, sondern ich gebe ihn danach in vertrauensvolle Hände. Ich bereite das Skript vor, ich nehme ihn auf, dann gebe ich ihn raus und dann höre ich ihn normalerweise nochmal an, wenn er zurückkommt, während ich dann die Shownotes und so weiter vorbereite. Was sich auf jeden Fall auch geändert hat in dieser Zeit, ist ich und meine Lebensumstände. Als ich den Podcast gestartet habe, war ich Single, hatte gerade eine 1,5-jährige Weltreise beendet. Heute lebe ich in Spanien auf unserer eigenen Finca mit meinem Partner und seinen 3 Kindern. Was sich aber nicht geändert hat, ist die Mission, die hinter dem Podcast-Titel Glücklich Promovieren steckt. Ich habe den damals extra schon nicht schnell promovieren genannt oder effizient promovieren, sondern ich habe ihn glücklich promovieren genannt, weil ich das für dich möchte. Ich möchte mit dem Podcast deine Promotionszeit ein kleines Stück glücklicher machen, Episode für Episode. Zur 200. Episode habe ich eine Umfrage gemacht, um zu entscheiden, welches Thema ich anlässlich dieses Jubiläums aufgreife. Und das Ergebnis war da sehr eindeutig zum Glück. Und so wird es heute eine Episode geben, in der ich die Fragen verschiedener Hörerinnen beantworte. Bevor ich loslege, erstmal vielen, vielen Dank an alle die 70 Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Und auch vor allem an alle, die mir so schöne Kommentare hinterlassen haben. Jemand hat geschrieben, der Podcast hilft mir nicht durchzudrehen. Jemand anders hat geschrieben, dass sich nach jeder Folge die Promotion wieder machbarer anfühlt. Dann hat hier jemand anders geschrieben, danke, dass du Leuten wie mir Mut gibst, Selbstvertrauen aufbaust und immer wieder zeigst, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern viele. Ja, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Jemand anders hat geschrieben, ich fühle mich nicht so alleine und es hilft mir, mich neu zu motivieren, der Podcast. Und noch eine letzte Stimme. Du hast mir sehr viel auf meiner Reise zum Summa Cum Laude gegeben. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wer es ist, aber herzlichen Glückwunsch. Und deinen Podcast werde ich jetzt selbst promoviert sehr vermissen. Also wirklich, ich war ganz gerührt, als ich dieses Feedback durchgelesen habe. 1000 Dank an alle. Es war wirklich wie so eine heiße Dusche. Ich bin ja Heißduscherin, keine Warmduscherin, dieses Feedback zu bekommen. Und es ist ja so, dass ich normalerweise hier alleine in meinem Kämmerlein ins Mikrofon spreche. Und umso schöner war es, zu spüren und zu lesen, dass meine Mission Glücklich Promovieren auch wirklich wirkt und bei dir ankommt. Wenn du den Podcast schon länger hörst und magst, dann freue ich mich, du weißt das, über eine positive Bewertung in deiner Podcast-App, weil was dann passiert, er wird auch anderen Leuten mehr angezeigt. Oder natürlich freue ich mich auch, wenn du ihn persönlich an andere Leute weiterempfiehlst. Jetzt aber zum Thema der 200. Episode. Ich werde heute alle Fragen beantworten, die eingereicht worden sind. Die einzige Voraussetzung war, dass es als Frage formuliert sein muss und nicht nur als Stichpunkte. Also eine Anmerkung musste ich deshalb aussortieren, was einfach zu kryptisch war. Da wusste ich nicht wirklich, was ich darauf antworten soll. Aber alle anderen 7 Fragen, die eingereicht worden sind, die werde ich heute beantworten. Und die sind unsortiert. Ich habe die jetzt einfach so, wie sie in dem Umfrageformular angezeigt worden sind, bei mir hintereinander mir aufgeschrieben. Und die erste Frage war, beziehungsweise es sind zwei verschiedene Leute, die das geschrieben haben, aber es geht sehr in die ähnliche Richtung. Eine Person hat gefragt, woher weiß ich, wann meine Promotion wirklich abgabefertig ist? Und eine andere Person hatte gefragt, wann ist fertig wirklich fertig? Wer entscheidet das? Und da das ja zwei sehr ähnliche Fragen sind, beziehungsweise drei, werde ich die zusammen beantworten. Ein Kriterium ist natürlich, dass deine Betreuerin, dein Betreuer, deine BetreuerInnen, je nachdem, der Abgabe zustimmen. Wie viel die davor lesen wollen, hängt sehr von denen ab. Ich kenne da wirklich alles von ich möchte gar nichts sehen bis zu ich möchte alles nochmal komplett lesen, auch wenn sie vielleicht die einzelnen Teile schon kennen. Manchmal ist es auch so, dass man ein offizielles Freigabedokument braucht, das die Betreuung dann unterschreiben muss, um überhaupt die fertige Dissertation einreichen zu können. Wenn deine Betreuung jetzt die Arbeit, sagen wir mal, nicht sehen will oder wenn es dir jetzt vor allem darum geht, die letzte Version fertig zu machen, und da beziehe ich mich jetzt auf alles, also wir können sagen, für ein Paper, aber auch für eine Monographie, dann ist es wichtig, dass du für dich Kriterien festlegst, wann es fertig ist. Und das können solche Dinge sein wie, ich habe alle notwendigen Anmerkungen eingearbeitet, dann alle Quellen sind vorhanden, ja, manchmal macht man ja so Platzhalter rein, hier muss ich nochmal was nachschauen, hier muss ich nochmal irgendwie die Seitenzahl einfügen oder die Quelle suchen und nachschauen, also die Primärquelle suchen, wenn ich irgendwo die Quelle woanders her hatte und so weiter. Also das muss alles natürlich ordentlich abgearbeitet sein. Dann aber auch so Sachen inhaltlicher Art, wie die Arbeit hat einen roten Faden. Da möchtest du vielleicht gegebenenfalls TestleserInnen nutzen, um das zu überprüfen. Dann müssen natürlich alle formalen Vorgaben erfüllt sein. Also wenn man die Arbeit dann schlussendlich abgibt, dann darf man ja noch jede Menge Dinge beachten und unterschreiben, zum Beispiel Selbsterklärung, dass du die Arbeit selbst angefertigt hast, aber auch einen Lebenslauf und so weiter, je nachdem, was deine Uni da alles drin haben will. Und das solltest du unbedingt checken in einer Promotionsordnung oder im Prüfungsamt, im Promotionsbüro nachfragen. Übrigens, falls du es nicht weißt, ich biete auch Begleitung bei der Abschlussphase an, das sogenannte Endspurt-Coaching. Dazu möchte ich heute gar nicht mehr sagen, aber das verlinke ich dir in den Shownotes, wenn das interessant für dich klingt. Und damit kommen wir zur zweiten Frage und die ist, wie gewinnt man Selbstvertrauen in die eigenen Kompetenzen und das Gefühl, eine Expertin, Forscherin zu sein? Ja, sehr gute Frage und ich glaube, viele da draußen können sich damit identifizieren, dass man sich vielleicht nicht immer als die Expertin fühlt, als die einen auch andere wahrnehmen. Und ich möchte dir ein paar Ideen geben, wie du dagegen vorgehen kannst oder wie du es positiv beeinflussen kannst, dass auch du dich als Expertin fühlst. Und zwar kannst du positives Feedback, das du bekommst oder das du dir selbst gibst, dazu kommen wir gleich, in ein Erfolgsjournal eintragen. Das heißt, nehmen wir an, du hast einen Vortrag gegeben bei einer Konferenz und da kam nachher jemand auf dich zu und hat gesagt, boah, das war ein spannendes Thema und was für spannende Ergebnisse. Oder vielleicht auch beim Kolloquium, muss jetzt auch nicht so ein großer Rahmen sein. Du hast tolles Feedback von jemandem bekommen, der eine Kapitelprobe gelesen hat, aber auch eigene Erfolge. Also du hattest einen Durchbruch, du hattest eine Erkenntnis, dir ist irgendwas klar geworden. Du hast Dinge miteinander in Verbindung gebracht. Dann kannst du die alle in deinem Erfolgsjournal notieren. Und warum? Damit du deine Perspektive mehr auf die Dinge lenkst, die dir gut gelingen. Wir haben ja normalerweise immer den Blick darauf, was wir alles nicht gut können, unserer Meinung nach, was nicht so gut gelingt. Kritik nehmen wir uns sehr zu Herzen, die bleibt auch oft sehr hängen, also negative Kritik meine ich jetzt damit. Und da ist es einfach wichtig, dem was entgegenzusetzen und eben gerade auch die Erfolge zu notieren. Und dann kannst du dir das auch durchlesen, wenn es gerade mal nicht so gut läuft und dich einfach wieder damit verbinden, was alles schon gut gelaufen ist, was dir alles gut gelungen ist. Dann kann ich dir, je nachdem wie lange du dabei bist, schon auch empfehlen, dass du mal reflektierst, wie du gewachsen bist. Und dich einfach mal fragst, jetzt im Hinblick auf deine Dissertation, auf den Wissensstand zu deinem Thema, auf den Kenntnisstand, auf deine Erfahrung, aber auch auf den Stand, was jetzt dein methodisches Wissen und so weiter angeht. Wo standst du da vor einem Jahr? Wo standst du vor 2 Jahren? Wo standst du vor 3 Jahren? Je nachdem, wie lange du eben schon dabei bist. Und wo stehst du heute? Wie viel weiter bist du? Was weißt du, kannst du, hast du alles erfahren die letzten Jahre, was du eben damals noch nicht gewusst hast? Und das ist eine schöne Übung dafür, dir einfach zu verdeutlichen, dass schon ganz viel passiert ist, dass du schon viel weiter bist, als du am Anfang der Promotion warst, außer du bist jetzt ganz, ganz am Anfang, dann kannst du vielleicht die Übung machen, was deine Masterarbeit angeht. Und das ist auch so eine Sache, die wir selten machen. Ja, wir sehen auch meistens eher die Dinge, die wir alle noch nicht können, die Erfahrungen, die wir noch nicht gemacht haben, die Leute, die schon weiter sind, mit denen vergleichen wir uns. Aber vergleich dich doch mal mit deiner früheren Version von dir selbst. Und dann wirst du sehen, wie weit du schon gekommen bist. Ja, jetzt zum Beispiel, was bei mir den Podcast angeht, hatte ich ja vorher gesagt, ich habe am Anfang wirklich komplett ausformulierte Skripte gehabt und die vorgelesen. Und jetzt habe ich nur ein paar Stichpunkte, habe mir die Fragen notiert und dazu jeder Frage ein paar Stichpunkte, damit nichts Wichtiges untergeht. Und ich brauche das jetzt nicht mehr, ein vorformuliertes Skript abzulesen. Ne? Das wäre ein Beispiel für jetzt mein Leben als Selbstständige, aber du kannst das auf deine Dissertation anwenden, aber auch auf dich als Person. Wo bist du heute vielleicht schon selbstbewusster, als du das vorher warst? Vielleicht kannst du dich jetzt ganz frei vor ein Seminar stellen und den Leuten was erzählen. Und als du damit angefangen hast, da warst du total aufgeregt jedes Mal. Dann tausch dich mit anderen aus zum Thema. Mit dem Ziel zu erkennen, dass du eben schon ganz viel zu deinem Thema weißt. Wenn du mal einen Schnelltest machen möchtest, dann kannst du das direkt jetzt ausprobieren, wenn ich dich bitten würde, jetzt direkt mal 5 Minuten über dein Promotionsthema zu sprechen. Könntest du das? Ich kann mir vorstellen, wenn du schon ein Thema hast, dann würden alle, die zuhören und ein Thema haben, sagen, ja, Marlies, gar kein Problem. Ich kann 5 Minuten, ohne zu stocken oder ohne aufzuhören, über mein Thema sprechen. Wie sieht's aus mit 10 Minuten? Mit 30 Minuten? Mit 60 Minuten? Und natürlich darfst du dich versprechen, also mit stocken meinte ich jetzt nicht, dass du dich nicht mal versprechen darfst oder irgendwo hängen. Ja, ist ja klar, dass du keinen 60-Minuten-Vortrag jetzt aus dem Stegreif halten kannst, der total gut durchstrukturiert ist. Aber über verschiedene Aspekte deines Themas könntest du wahrscheinlich eine ganze Weile sprechen. Und irgendwann ist es auch kein Problem mehr, 1 Stunde oder 5 Stunden wahrscheinlich drüber zu sprechen, weil du so viel weißt zu deinem Thema und weil du eine Expertin in deinem Thema bist. Und um das auch nochmal zu relativieren, weil vielleicht auch viele da draußen eine falsche Vorstellung haben, was eine Expertin, ein Experte ist, du musst nicht alles wissen, um eine Expertin in deinem Feld zu sein. Es ist ganz normal, dass es Dinge gibt, die du noch nicht weißt. Und dann noch eine letzte Sache zu dieser Frage und dann kommen wir zum nächsten. Du kannst dich auch mal fragen, woher diese Unsicherheit kommt. Und das kann ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und eine könnte jetzt sein, wie gesagt, die Umfrage war anonym, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, aber eine Unsicherheitsursache könnte sein, dass du vielleicht die erste Person in deiner Familie bist, die studiert hat und die nun sogar promoviert. Und dann könntest du dich zum Beispiel Vereinen oder Gruppen anschließen wie arbeiterkind.de, damit du eben erkennst, dass es ganz viele andere gibt, die genau dieselben Probleme haben wie du und dass das nichts mit deiner Expertise zu tun hat, sondern in diesem Fall jetzt vielleicht mit deiner sozialen Herkunft. Und schon kommen wir zur nächsten Frage, die geht wieder in eine ganz andere Richtung und das finde ich besonders schön bei dieser Episode, dass wir so ein breites Feld heute abdecken. Und die Frage lautet, wie lassen sich trotz Zyklus- und Mental Health-bedingten Schwankungen feste, verlässliche Arbeitsstrukturen etablieren? Und das ist natürlich ein bisschen schwer, hier allgemeine Ratschläge zu geben, wenn ich die individuelle Situation nicht kenne. Ich versuche es aber trotzdem mal. Und zwar würde ich erstmal dazu raten, vielleicht nicht zu starr zu planen, sondern da auch gewisse flexible Elemente in der Planung zu integrieren. Es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ne? Zyklus und Mental Health ist jetzt nicht genau das Gleiche, sondern unterschiedliche Sachen. Erstmal vielleicht zum Zyklus. Also je nachdem, wie stark der Zyklus dich beeinflusst, kannst du deine Zeitplanung an deinen Zyklus anpassen. Ich hatte mal eine Coachie, die hat das wirklich konsequent durchgezogen. Und hat sich dann zum Beispiel an den schlimmsten Menstruationstagen keine Arbeit hingelegt. Ich wohne ja in Spanien, da ist es übrigens seit ein paar Jahren möglich, auch menstruationsfrei zu bekommen. Das heißt, man bekommt auch ein ärztliches Attest bei Regelschmerzen. Übrigens ist ein Unding, ich habe das nochmal nachgeschaut, damit ich sicher gehe, dass die Information stimmt. Und da habe ich gesehen, dass auch der Begriff Menstruationsurlaub in deutschen Medien durch die Gegend schwirrt. Und das fand ich echt absurd, denn wer mit Krämpfen im Bett liegt, der macht sicher keinen Urlaub. Aber genau, das wäre hier mein Tipp, mal zu schauen, ob du die Flexibilität hast, deine Arbeitszeit und Zeitpläne an deinen Zyklus anzupassen. Und je nachdem, wie stark der Zyklus dich beeinflusst, willst du das vielleicht stärker machen oder nicht so stark. Der zweite Aspekt mit den Mental Health-bedingten Schwankungen. Da würde ich vermuten, dass das weniger gut voraussehbar ist. Da wäre mein erster Tipp, Ausfallzeiten oder Zeiten, wo einfach weniger geht, möglichst versuchen, durch Puffer abzufedern. Generell Puffer nutzen und eventuell hochsetzen, wenn notwendig, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da kann ich dir auch die Episode, wie du Pufferzeiten für die Dissertation richtig planst, ans Herz legen. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Und was du auch machen kannst, um diesen Mental Health-bedingten Schwankungen entgegenzuwirken oder mit denen umzugehen, vielleicht besser gesagt, ist deinen Zeitplan eben semi-flexibel zu gestalten. Also ihn so zu gestalten, dass er anpassbar ist, wenn das nötig sein sollte. Du könntest zum Beispiel mit sowas arbeiten wie Kernarbeitszeiten und in Anführungszeichen der Gleitzeit. Also so, wie du das vielleicht von der Arbeit kennst, also von einem Angestellten-Dasein, aber für dich selbst. Also dass du sagst, okay, wenn ich morgen später aus dem Bett komme, dann fange ich halt an diesen Tagen später an zu arbeiten. Es könnte aber auch bedeuten, eine semi-flexible Planung, dass du eher mit Zeitbudgets für ein bisschen längere Zeiträume planst und nicht für ganz so kurze Zeiten. Also zum Beispiel auf Monatsebene und sagst, ich lege mir ein Zeitbudget für einen Monat fest und das basiert auf einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, die ich erreichen kann, beziehungsweise die am besten unter der theoretisch möglichen liegt. Also nicht jetzt die Wochenarbeitszeit, wenn es dir gut geht, als Basis nehmen, sondern eben den Durchschnittswert aus, ich kann nicht gut arbeiten, ich kann gar nicht arbeiten oder ich arbeite normal, wenn das Sinn macht. Und dann kannst du, wenn es dir auch gut geht, natürlich Dinge vorarbeiten und hier aber auch wieder schauen, dass du nicht über deine Grenzen gehst, wenn es dir gut geht, sonst würde ich vermuten, dass wahrscheinlich das Low dann schneller kommt. Und wenn du dann weniger leistungsfähig bist, kannst du langsam machen oder wenn es dir gar nicht gut geht, auch komplett pausieren. Und zuletzt, was ich hier bei dieser Frage unbedingt noch sagen will, ist, sorge auf jeden Fall im Rahmen deiner Möglichkeiten dafür, dass es dir gut geht. Also gerade bei Mental Health Aspekten ist Selbstfürsorge besonders wichtig. Und was du zum Beispiel auch machen kannst, noch eine letzte Idee, da machen wir weiter mit der nächsten Frage, ist dir präventative Auszeiten zu nehmen. Also dass du dir Mental Health Days für dich selbst in deinen Zeitplan einplanst, so oft wie du das einrichten kannst und willst. Das kann einmal im Monat sein, einmal im halben Jahr, es könnte aber auch einmal in der Woche sein, wenn du dir das leisten kannst zeitlich und wenn dir das gut tut. Dann kommen wir zu der Frage, was tun, wenn man mitten im Prozess merkt, dass die Fragestellung nicht passt? Und da gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, was du machen kannst. Du kannst entweder die Fragestellung anpassen oder die Arbeit anpassen. Also die Inhalte, Theorien, dein methodischer Ansatz, je nachdem, wo es eben hängt und was nicht passt. Wahrscheinlich ist es sinnvoller oder einfacher, die Frage anzupassen. Und vielleicht für dich nochmal als Info, gerade im geisteswissenschaftlichen Arbeiten, aber auch in anderen Fächern ist das was, was wirklich relativ oft vorkommt, dass die Forschungsfrage nochmal angepasst wird. Und ich weiß das aus vielen Coachings oft sogar ganz am Ende. Was oft passiert ist, dass sie nochmal geschärft wird. Mit geschärft meine ich, sie wird fokussierter, also kleiner gemacht. Aber es kann auch sein, dass es nochmal ein bisschen anderen Schwerpunkt gibt. Was selten der Fall ist, dass es komplett in eine andere Richtung geht, ja, weil es muss ja oder sollte ja mit dem zu tun haben, an was du jahrelang geforscht hast. Du willst ja nicht nochmal von vorne anfangen, sondern du willst jetzt das, was du eh gemacht hast, mit dem in Verbindung bringen, was die Fragestellung ist. Und das kann eben bedeuten, dass du die nochmal ein bisschen neu definieren musst, vor allem wenn die Fragestellung, mit der du gestartet bist oder mit der du jetzt schon länger arbeitest, eben nicht mehr passt zu dem, was du gesagt hast. Und hier kann ich dir auch nochmal eine andere Podcast-Episode ans Herz legen, die da gut passt. Und zwar heißt die Dein Promotionsgarten, Themeneingrenzung für Fortgeschrittene. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Dort erzähle ich auch meine eigene Geschichte. Und genau, da geht es einfach auch darum, wie man die Fragestellung zum Beispiel nochmal kleiner macht am Ende, wenn man merkt, dass das Thema zu groß ist. Nächste Frage. Welche KIs machen Sinn für wissenschaftliche Arbeiten? Auch das ist wieder eine Frage, wo es natürlich schwierig ist, eine allgemeingültige Antwort zu formulieren. Meine Frage wäre mal, wo brauchst du denn Unterstützung oder wo könntest du Unterstützung gebrauchen? Ich habe zum Beispiel für meine Dissertation mehrere 90-minütige Tatort-Episoden von Hand transkribiert. Das hat ewig gedauert, das von Hand zu machen. Da hätte ich zum Beispiel gerne KI gehabt und genutzt. Eine Kollegin von mir, Heike Baller heißt, die hatte vor ein paar Jahren jetzt schon, es war im August 2023, mal einen Gastartikel für meinen Blog geschrieben zu KI-gestützter Literaturrecherche, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, Literaturrecherche mit KI. Ich habe die jetzt nochmal, als ich diese Episode vorbereitet habe, um ein Update gebeten oder angefragt, ob sie diesen Artikel nicht updaten möchte, weil der zwar immer noch Relevanz hat und da viele interessante Tools genannt werden und auch Grundlagen erklärt werden. Aber was sie mir gesagt hat, ist, dass sie sich inzwischen beruflich umorientiert hat und das deshalb nicht machen kann, was natürlich schade ist. Aber ich dachte mir, vielleicht gibt es ja eine Hörerin, einen Hörer da draußen und du sagst jetzt beim Hören, das ist genau meine Expertise, dann melde dich doch gerne bei mir und vielleicht möchtest du dann einen Blogartikel schreiben für mich, wo du ja darüber schreibst, wie man KI für Literaturrecherche nutzen kann oder auch für andere Aspekte, was die Promotion angeht. Auch da bin ich sehr offen. Ich kenne natürlich Tools, aber ich würde mich jetzt in diesem Fall nicht als Expertin bezeichnen, was KI für die Promotion nutzen angeht. Da gibt es sicher andere Leute, die sich besser auskennen. Ich lerne da auch noch ständig dazu. Das heißt, wenn deine Expertise in diesem Feld liegen sollte, vielleicht auch deine Doktorarbeit sich in diesem Feld bewegt oder du das einfach selbst stark nutzt oder schon viele Fortbildungen dazu gemacht hast, wie auch immer, melde dich gerne bei mir. Ich bin da sehr offen für ein Podcast-Interview und oder einen Blogartikel. Und die Heike Baller nennt in diesem Artikel auch Tools übrigens, die schon vor dem KI-Hype existiert haben und die es auch weiterhin gibt. Das heißt, das ist auf jeden Fall, wenn dich das Thema interessiert, KI und Literaturrecherche, eine gute erste Anlaufstelle. Den Blogartikel verlinke ich dir in den Shownotes. Ansonsten gibt es inzwischen, ich weiß nicht, ob von allen Unis, aber ich würde vermuten, von allen großen Unis auch tolle Weiterbildungsangebote zum Thema KI. Zum Beispiel an der Freien Universität Berlin, an der Universitätsbibliothek der Freien Universität. Da hatte ich vor ein paar Wochen erst ein Gespräch geführt mit zwei Mitarbeitenden und da haben wir darüber gesprochen, wie KI im Forschungsprozess genutzt wird. Unter anderem, das war jetzt nicht der Fokus des Gesprächs, aber darüber ging es unter anderem auch. Und die haben ganz, ganz spannende Workshops, auch teilweise extra für Promovierende im Programm zum Thema KI. Und nur damit du mal dir eine Idee davon machen kannst, um welche Themen es da geht, also jetzt an der FUB, an der Unibib der FU Berlin, da gibt es drei Einführungsworkshops in KI. Der erste heißt Grundlagen generativer künstlicher Intelligenz, große Sprachmodelle. Dann haben wir den zweiten, das ist Einführung ins Prompten für die Text- und Bildgenerierung mit KI, hört sich auch sehr spannend an. Und das dritte ist dann ja in diesen dreiteiligen Einführungsworkshops Recherche- und Forschungsassistenten. Also nur damit du mal eine Idee hast, nach was du so suchen kannst, aber schau da gerne bei deiner eigenen Universitätsbibliothek oder generell im Weiterbildungs- und Workshop-Programm deiner Universität. Ich bin mir sehr sicher, dass du da auch fündig werden wirst und Workshops findest, die einfach auch deshalb gut sind, um einen Überblick zu bekommen, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt, beim wissenschaftlichen Arbeiten KI zu nutzen, aber auch um über die rechtlichen und ethischen Grenzen zu sprechen. Die nächste Frage. Wenn ich in einem Loch stecke und keine Energie, Wasser bis zum Hals habe, wie finde ich etwas, das ich tun kann und das mich weiterbringt? Bei dieser Frage musste ich erstmal selbst durchatmen und das würde ich auch der Person empfehlen, die mir diese Frage eingereicht hat und fragen, willst du nicht erstmal durchatmen? Willst du nicht erstmal schauen, dass du aus dem Wasser kommst oder das Wasser ablässt und es dir nicht mehr bis zum Hals steht, bevor du wieder an die Dinge denkst, die dich weiterbringen? Also in diesem Fall rate ich dir wirklich, erstmal dich selbst vorne anzustellen, auch wenn das natürlich schwer ist, ja, und erstmal überlegen, was kannst du wirklich für dich tun, damit es dir wieder besser geht, mental, psychisch, emotional. Dann wäre meine nächste Frage, wenn ich jetzt mit der Person ein Gespräch führen könnte, ist es denn absehbar, dass die Situation besser wird? Also wenn das absehbar ist, ist schon mal sehr gut, ja. Also angenommen, es gibt eine Deadline, die ist dann vorbei und dann steht auch nicht gleich die nächste an. Oder du hast kleine Kinder zu betreuen und die Kita halt zu, aber dann hat sie wieder auf und dann wird alles wieder besser. Okay, ja, also das sind Dinge, wo absehbar ist, dass was besser wird. Aber hier bitte auch wirklich ehrlich sein und red's dir nicht schön und sag mir, das wird schon besser werden, sondern nur, wenn wirklich im Außen mit Sicherheit was passiert. Wenn nicht, dann würde ich wirklich überlegen, wie du selbst die Situation ändern kannst, wo du Einfluss drauf hast. Wo kannst du dir Unterstützung holen? Auf welcher Ebene auch immer. Direkt bei der Dissertation oder auch bei anderen Aspekten, weil Wasser bis zum Hals, meistens fühlt man sich ja so oder keine Energie, weil das auf alle Lebensbereiche auswirkt und nicht nur jetzt die Dissertation angeht, auch wenn ich, wie gesagt, die Situation der Person, die gefragt hat, nicht persönlich kenne. Vielleicht hast du ein Ehrenamt, was du mal eine Weile ruhen lassen kannst. Vielleicht kannst du Stunden bei der Arbeit reduzieren. Ne? wenn sich dann auch die Arbeit reduziert, also nur, dass du dann weniger bezahlt wirst und das Gleiche machst, das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht kannst du Dinge delegieren, vielleicht kannst du dir eine Putzkraft für zu Hause holen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du deine Situation verbessern kannst, um einfach dann dauerhaft auch eine bessere Ausgangssituation zu haben. Hier kann ich dir auch nur ans Herz legen, mal bei deiner Uni zu schauen, ob es Beratungsangebote gibt, die für dich passen. Das könnte das Familienbüro sein, die psychotherapeutische Beratungsstelle und so weiter und so fort, je nachdem, aus welcher Ecke die Probleme so am ehesten kommen. Falls du jetzt nach dem Hören immer noch sagst, ich will aber trotzdem unbedingt was machen, was mich weiterbringt und meinst, du hast meine Frage nicht richtig beantwortet, dann würde ich dir dazu raten, möglichst kleine, einfache Aufgabenpakete zu schnüren. Und das erste zum Beispiel könnte sein, dass du eine 25 Minuten Pomodoro-Einheit machst, in der du überlegst, was diese Aufgaben sein könnten. Und ganz generell, denk an die 80-20-Regel, beachte die. Es ist wirklich in dieser Situation, es ist immer wichtig, aber in dieser Situation umso wichtiger, wenn du gerade schon keine Energie mehr hast, Pragmatismus an den Tag zu legen und dich von der Perfektion zu verabschieden. Und das meine ich auch wieder holistisch bei allen deinen Lebensbereichen, nicht nur in Bezug auf die Doktorarbeit. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Und die ist, warum ist es so normal, dass Profs sich überarbeiten bzw. nur noch arbeiten? Was kann man tun? Auch hier weiß ich wieder nicht, von wem die Frage kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht von jemandem stammt, der oder die seit kurzem eine Professur oder eine Juniorprofessur inne hat und vielleicht meinen Podcast nach der Promotion weitergehört hat. Ich weiß es aber nicht. Ich versuche jetzt einfach mal nach bestem Wissen und Gewissen das so zu beantworten. Was man, glaube ich, schon sagen kann oder was meine Erfahrung ist, dass die vorgelebte Arbeitsweise an Universitäten und Hochschulen sehr oft nicht gesund ist. Und dazu zählen Dinge wie, dass man rund um die Uhr erreichbar ist, dass abends und am Wochenende gearbeitet wird, dass die Arbeit immer über alles steht, dass wir vielleicht Stress auch als unser Normal definieren und dass das sogar Anerkennung bekommt, wenn wir im Dauerstress sind, wenn wir immer viel zu tun haben, wenn wir viele Verantwortlichkeiten, viele Aufgaben haben und nicht zum Durchschnaufen kommen. Und das Ding ist jetzt, dass das ja eine Arbeitskultur ist, die es schon sehr lange gibt an Universitäten. Aber wenn keine Generation kommt, die nachkommt und das ändert, dann ändert sich nichts. Das heißt, wenn das jetzt wirklich eine Frage sein sollte, die von einer neuen Professorin, Juniorprofessorin stammen sollte, dann ist es jetzt quasi an dieser Generation, dass das nicht weiter fortgeführt wird, sondern dass sich hier was ändert. Und natürlich weiß ich, dass viele Profs deshalb so viel arbeiten, weil sie einfach sehr, sehr viele Aufgaben haben. Sie haben Lehre, Forschung, ganz viele administrative Aufgaben, müssen ihre Mitarbeitenden führen, auf Konferenzen gehen, eventuell noch Studiengänge entwickeln und. Aber trotzdem, glaube ich, kann die Lösung nicht sein, zu versuchen, das Unmögliche zu erreichen, beziehungsweise dass man die Ziele nur auf Kosten der eigenen Gesundheit erreicht und indem man immer wieder über die eigenen Grenzen geht, obwohl du vielleicht schon spürst, das ist nicht meine Arbeitsweise, das tut mir nicht gut, das kann ich auf Dauer nicht durchhalten. Und was hier eine Strategie sein kann, die ich empfehle, ich habe das jetzt mal, als ich mir Notizen gemacht habe, in der Vorbereitung genannt, Priorisierung plus Pragmatismus mit Strategie. Was meine ich damit, ist übrigens was, was in der Promotion schon wichtiger ist, aber je mehr du zu tun hast, je mehr Verantwortlichkeiten du hast, umso wichtiger. Mal einen Blick darauf zu werfen, welche Aufgaben, welche Projekte stehen an, und welche davon will ich machen und welche nicht? Und dann, welche der Aufgaben, die ich mache, mache ich perfekt? Und da sage ich dir schon mal, die Antwort darauf sollte sein, fast keine. Also du solltest nicht fast alle Aufgaben perfekt machen, sondern fast gar keine. Nur die Dinge, wo es wirklich um was geht. Also dein Berufungsvortrag zum Beispiel, da geht es um richtig viel. Auch hier muss nicht alles perfekt sein, sondern es ist auch hier wichtiger der Inhalt als die Form oder dass du authentisch bist und nicht perfekt bist. Aber da würde ich schon sagen, investiere da Zeit rein und Energie, damit das richtig, richtig gut wird. Aber in fast allen anderen Dingen, also nicht alle anderen, die wie jetzt Berufungsvortrag, aber allen, wo es jetzt nicht wirklich um so viel geht, Disputationsvortrag wäre auch eine andere Sache, wo ich sage, da steckst du Energie rein, aber alle anderen Dinge, 80% reichen, ja, auch hier wieder die 80-20-Regel. Mit 80% hast du normalerweise ein sehr gutes Ergebnis erzielt, also 80% Arbeitsaufwand meine ich in diesem Fall. Aber frag dich ruhig auch, wo reichen vielleicht auch nur 50% reinzugeben oder sogar weniger. Und dann hast du schon mal ordentlich Zeit und Energie freigeschaufelt. Und damit meine ich nicht, um die wieder mit anderen Aufgaben zu füllen, sondern eben um Feierabend zu machen, nach Hause zu gehen, um freie Wochenenden zu haben. Aber auch das wieder eine Frage, wie eigentlich alle Fragen, die ihr mir eingereicht habt, die ich alle klasse fand, wo ich auch eine ganze Episode dazu hätte machen können. Aber ich fand das auch schön, heute mal so einen bunten Blumenstrauß zu haben, ganz, ganz unterschiedliche Themen anzusprechen. Und ich hoffe, dass auch für dich spannende Fragen dabei gewesen sind. Denk dran, mir eine Bewertung zu hinterlassen, um meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich danke dir dafür. Und noch eine Sache, anlässlich der 200. Folge wird es auch ein Geschenk geben. Auch dazu habe ich in der Umfrage abstimmen lassen. Und auch hier gab es zum Glück eine sehr eindeutige Tendenz, welches Geschenk euch am besten gefällt. Und das war ein Video mit den wichtigsten Stellschrauben, um endlich voranzukommen. Das ist in der Mache und ich informiere dich hier natürlich, sobald es fertig ist. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freudiges und glückliches Promovieren. Deine Marlies.